Happy Shooting, Folge 380. Amtshandlung.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, und diesmal mit dem Chris, wie er live von einem Mobile hängt, während er seine Technik versucht auszubalancieren.
Das ist jetzt aber nur lustig für die Leute, die live zugehört haben und die Pre-Show mitbekommen haben. Oder die Versuche, die Pre-Show zu starten.
Ja, wir werden mal gucken, ob das auch für die Live-Hörer oder für die Re-Hörer lustig wird.
Sind eure Moderatoren Boris und Chris.
Kann ja noch einiges passieren, ne?
Ach, ich weiß nicht. Also der Stream ist erstmal stabil und läuft und so. Nee, jetzt ist okay, jetzt passiert nichts mehr.
Ja, du hast nämlich ein neues Rechnerchen, aber da können wir ja gerne nochmal drüber
also,
erzählen.
Also was passieren kann, ist, dass unser Mumble abkackt, weil das läuft noch über die andere, ist egal. Also Infrastruktur, Leute, ich sag's euch.
Die ist im Fluss gerade.
Da kommen wir eh gleich noch dazu.
Erzählen wir gleich, haben wir gleich einen kleinen Block. Was haben wir denn noch so für Blöcke heute? Achso, Happy Shooting, ne? Wer jetzt neu dazu hört, hier geht's normalerweise rund um die Fotografie, aber da gehört halt auch so ein bisschen unser Broadcasting-Equipment mit dazu. Wie auch immer. Und wir, das sind der Chris. Hallo Chris.
Hallo.
Und jetzt musst du mich vorstellen.
Ach so, und der Boris.
Das bin ich.
Da drüben.
Hallo.
Ja. Ich dachte, du bist selber groß und kannst
380 Folgen und wir üben noch. Wir üben heute mit folgenden Themen. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Und Benjamin hat Bruce Gilden ausgegraben.
Und der Christian fragt, was die automatische Sensorreinigung taugt.
Und Elena hat eine Frage zu Porträts, und zwar zu großen Porträts.
Der Axel fragt zur Terfenschiefe, Schiefenterfe, wie auch immer.
Der Martin hat eine Frage zur Position vom Fotograf, und das ist deshalb interessant, weil er im Rollstuhl sitzt.
So schaut's aus. Prinzessin P hat ein Stanford, das habe ich glaube ich falsch geschrieben, hat was von Stanford gefunden.
Das schreibt man mit D. So wie Standard. Der Felix hat eine Frage zum Thema Objektive, und zwar bei Spiegellosen.
Das sieht echt voll scheiße aus. John hat einen Pixelstick.
Voll den Pixelstick. Ja, wir hatten einen Serverausfall und wir legen mal los mit was zum Hören. Du hast das sicher schon im Anschlag.
Ja,
ich hast alles schon vorbereitet und drückst jetzt gleich auf die richtigen Knöpfe da.
Ich ziehe hier mal alles runter hier. Mann, das wird eine kurze Sendung heute, aber wir haben ja auch reichlich Audio-Trouble. So, wir haben ein Geräuschrätsel und das kommt diesmal von Andreas.
Warst du schon?
Ah, nee.
Psst. Psst. Uiuiui. Also, das am Schluss hat es jetzt zumindest mal verraten, dass es sich um eine alte mechanische Kamera handelt.
Mhm.
Aber das war der Selbstauslöser, ganz klar. Aber der ist schon ein bisschen älter, ne? Da hast du gemerkt, wie am Schluss so gerade so noch so.
Oh, noch das letzte aus sich raus. Mhm.
Ja. Gut. Wir sind live. Also, wir nehmen das jetzt am 4. November auf und haben pünktlich um 17 Uhr gestartet, wie immer. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr das Live-Publikum darf die gerne hier reinwerfen. Und zwar einmal auf den auf unser Dingens da, auf Twitter, genau, so heißt das. mit den Retweets und so.
Ja, aufs Reh darf er hauen.
Das Reh, der Wolf, das Lamm, das Reh. Hurz. Nein, ihr dürft fragen. Mit dem Hashtag HSFrage. So, ne? HSFrage, ein Wort.
Genau,
bei
Twitter.
Und ihr dürft das Ganze auch bei Up.net machen, wobei da kam schon seit Wochen nichts mehr. Ihr könnt uns jetzt Lügen strafen, indem ihr auch mal auf Up.net eine Frage schreibt. Dann gibt's auf Google Plus in der Community einen Beitrag. Den findet ihr auf happyshooting.de/community. Und dann hast du noch irgendwie auf Facebook auch noch was laufen.
Genau, und zwar gibt's meine Seite bei Facebook, die heißt Boris Nienke Fotografie. Und da habe ich jetzt seit der letzten, glaube ich, Folge das offiziell gemacht, dass ich da dann jetzt auch einen Beitrag poste, wo ihr auch als Kommentar dann eure Frage reintickern könnt. Gut, ne?
Ist voll gut.
Ja.
Du?
So machen wir das einfach mal.
Wir haben Fotofuck.
Oh ja, und zwar zur Folge 380, die wir ja hier gerade haben. Das ist schön, das kann man gut sprechen.
Wir haben sogar zwei Fotofuck.
Wir haben sogar drei. Jetzt geht's ab, ne? Und zwar von André. Hallo ihr zwei Happy Shooter. Mein Beitrag zum Fotofuck 380 ist das Kullmann Primax 380 Einsteigerstativ. Und dann hat er noch nachgesetzt, ein weiterer Beitrag zum Fotofuck 380 ist die Abus TVCC 40.000 Tag und Nacht Fix 380 TVL Außenkamera.
Da muss das man vorher ja gut
Luft holen. Abus TVCC 40.000 Tag Nacht Fix 380 TVL Außenkamera. Ja, rufen Sie jetzt die Nummer unter Ihrer Landesflagge an. Der Dieter hat auch noch einen Fakt geschubst und zwar schreibt er, hallo ihr beiden, der heutige Fotofakt wird Ihnen präsentiert von Olympus. Die Olympus D380 hat alles, was das Fotografenherz höher schlagen lässt. Einen optischen Sucher, ein 1,5 Zoll Farbdisplay, ein CCD-Sensor mit 2 Megapixel, ein fixes 35 mm Äquivalentobjektiv, vierfach Digitalzoom, automatische Belichtung und man höre und staune, 2 Megabyte internen Speicher und das Beste daran, es passt mit seinen 12,4 x 6,5 x 4,4 cm in jede größere Handtasche. Wer also seine Frau oder Freundin dabei hat oder beide, braucht keine Kamerataschen mehr zu tragen.
Steht das da echt?
Ja. Eine genaue Beschreibung.
Ist das?
Eine genaue Beschreibung.
Das ist ja Hammer. Das ist ja heftig.
Eine genaue Beschreibung dieses Wunderwutzis aus dem Jahr 2002 findet ihr auf The Imagine Resource unter, und dann geht's und so weiter, imagineresource.com.
Imaging Resource.
Imaging, ja. Imaging? Imaging. Imaging.
Imaging. Imagine wäre dann
Imaging. Was anderes. Ja, wie auch immer. Ja. Danke, Dieter. Das ist super. Richtig große Klasse. Ja, wenn auch ihr einen fotografischen Fakt zu einer der nächsten Sendungsnummern habt, dann einfach ab damit in die E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Fotofakt und dann die Folgennummer dahinter. Dann finde ich das auch hoffentlich rechtzeitig wieder. Apropos wiederfinden. Haben wir denn unsere Leitung und Server wieder gefunden?
Hör mir auf. Ich will da jetzt nicht drüber reden.
Du hast das hier reingeschrieben, du sprichst jetzt darüber.
Ist okay. Ja, wir hatten am 1.11. Wann ist es immer unser Server kaputt? Also bing!
Ja, just an dem Tag, an dem wir die
Klostergeister-Anmeldung hätten aufmachen wollen. Na? Und ganz kurz, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, es gab ein Problem mit dem Bootloader. Der Mensch, der den Server administriert, der war, also das passierte irgendwie in der Nacht auf den 1. und war dann, also Mitternacht, und ich bin irgendwie anderthalb Stunden habe ich versucht, das Ding hinzubekommen und habe ihn halt nicht erreicht. Ne? Und der liebe Support bei Hetzner hat dann auch irgendwie mehrfach das Ding rebootet, aber er ist halt nicht über den Bootloader gekommen, weil da was sehr konfiguriert war und ich einfach nicht das Wissen hatte, das zu fixen. Und das heißt, der Server war irgendwie 15 Stunden nicht da. Ist aber nicht nur der Happy Shooting Server, ne? Das ist auch, da ist Tipps from the Top Floor drauf, da sind irgendwie 1000 Sachen drauf auf der Maschine. Ja, und ich bin jetzt gerade ernsthaft am Überlegen, was man da tun kann. Also, dass das redundanter und das ist halt alles teuer, wenn man das machen will, ne?
Ja, aber kostet alles Geld, ja.
Das wird vermutlich auf eine virtualisierte Lösung irgendwie rauslaufen. Mal schauen. Ja, das ist dann, ne, zweite Hälfte Dezember, Anfang Januar. Das ist so eine Winteraufgabe. auf jeden Fall ist dann auch natürlich die Klostergeister-Anmeldung ausgefallen und das tut uns schrecklich leid, weil ich weiß, dass viele von euch sich da hingesetzt haben, so Refresh, Refresh, Refresh. Wir haben sie jetzt. Ich habe es jetzt nicht einfach zwischendurch aufgemacht, weil das hätte ich etwas unfair gefunden.
Richtig.
Dann wüssten die Leute das ja nicht. Also, es gibt jetzt die Klostergeister-Anmeldung. Ich habe sogar einen kleinen Blogbeitrag dazu geschrieben. Es gibt die Klostergeister-Anmeldung am 18.11., also am kommenden Samstag. Wenn ihr das jetzt relativ zeitnah hört, dann habt ihr da noch Zeit, und zwar ab 10 Uhr morgens. Da geht ihr dann einfach mal auf happyshooting.de/workshop und dann auf den Klostergeister, auf die Klostergeister-Seite, und da gibt's dann einen Link zur Anmeldung. Ja, wenn du ein bisschen mehr wissen willst, übrigens, Moni und ich haben eine Folge Abzug FM aufgenommen mit dem Titel Schatz, wie war dein Tag?
Da hört man dann Details zu dem Dilemma.
Das war dann am Ende von dem Tag, als dann irgendwie der Server wieder lief. Das, ja, ist alles super.
Trotzdem gibt's natürlich schon die ersten Workshops, zu denen man sich schon anmelden kann, ne?
Kann man, auch jetzt schon. Also die Spielzeugläden sind schon da und du hast schon 2.
Genau. Also wenn man... Und
da kommen noch mehr.
Sind die schon verlinkt? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt.
Nee, das... Du wirst lachen. Just in dem Moment, als ich die verlinken wollte. Ich war gerade in der Datenbank und hatte das entsprechende Feld in der Tabelle geöffnet, wo ich diese Links eingetragen hätte.
Und der ist ja weggekackt.
In dem Moment war der Server weg.
Ja, ist klar. Also schaut trotzdem, ne? happyshooting.de/workshop geht jetzt wieder. Mhm. Da geht schon mal die Spielzeugläden-Workshops, da könnt ihr euch schon mal einklinken, und die Workshops hier in Nordheim, Lichtworkshops, einmal für ein Happy Shooting und einmal von mir solo, findet ihr auf shop.nsonic.de, da kommt ihr auch direkt hin. Das geht schon mal. Die Verlinkung folgt dann natürlich noch. Ja. Dann bin ich mal gespannt, du, ob das jetzt einigermaßen stabil läuft. Ja, so viel
zur Infrastruktur.
Zur Infrastruktur, zum Update, genau.
Übrigens, der John hat sich auch eine neue Infrastruktur geholt.
Ja.
Eine Foto, na, das ist keine Infrastruktur, das ist ein Gadget.
Ein Spielzeug. Oder Werkzeug, ja, kann man schon fast dazu sagen.
Wir kennen ja den John Fehrer jetzt so ein bisschen. Also es gibt quasi kein Spielzeug, wo es ihm nicht in den Finger zuckt. Also das ist unglaublich, was der Mann sich da immer wieder in den Schrank tut.
Ja, und wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge, weiß ich gar nicht, über den Pixel Stick gesprochen, und der John hat wohl so einen und hat uns da ein paar Beispielbilder geschickt, da hat er einen schönen Link gemacht und auch einen Blogbeitrag dazu zum Thema Light Painting. Also Pixel Stick ist das Ding, was quasi eine RGB-LED-Zeile hat, und da kann man eben eine Speicherkarte reinstecken mit Bildern oder mit einem Bild. Und wenn man einen Knopf drückt, dann wird quasi auf dieser Zeile das Bild horizontal zeilenweise abgespielt. Also die LEDs blinken halt durch. Und wenn man, während diese LEDs da an diesem Stick durchblinken, den Stick eben bewegt und dabei eine Langzeitbelichtung macht, dann malt man quasi dieses Bild in die Luft. Und je nachdem, wie schnell man diesen Stick bewegt, wird das eben gestreckt oder gestaucht. Ja, und da kann man halt ziemlich coole Sachen damit basteln. Und ja, schaut mal rein da bei John in seinem Blog. Ich finde das Ding echt... Also so langsam ärgere ich mich, dass ich das nicht unterstützt hatte bei Kickstarter. Mir war das damals zu teuer für so ein Spielzeug, weil ich brauche sowas eigentlich nicht. Aber...
Also ich finde es total cool, und wenn es jemand hat...
Ja, Spaß, ne?
Wenn es jemand hat, bringt es doch mal mit zum Klostergeister-Workshop.
Ja, das wäre doch mal
wieder so ein klasse Spielzeug dort. Und dann... Dann sehe ich schon die Leute nachts mit blinkenden Lichtzeilen durch den Wald rennen.
Ja, aber das wäre doch geil.
Ja, klar.
Ne? Das wäre echt super.
Unser Moondragon, der hat ja auch mal so eine, was war das?
Ja, so ein Lightsaber hat er dabei.
So ein Lightsaber dabei.
Leuchtschwert.
Genau.
Lichtschwert.
Was dann in grün geleuchtet hat, wo man auch so Sachen machen konnte.
Mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Gibt es einen epischen, ist das nicht sogar im Workshop-Video, der epische Kampf? Mit seinem Lichtschwert gegen meinen Besen.
Ja.
Müsste mit drinne sein, ne?
Mhm.
Also, einfach mal anschauen. So, was haben wir? Felix. Was schreibt denn der Felix? Erzähl mal.
Ach so, Felix schreibt, ich muss sagen, ich habe mir aufgrund von eurem Podcast eine Kamera gekauft. Die Wahl ist auf die Olympus OM-D E10 gefallen. Nun muss ich sagen, habe ich nicht wirklich Ahnung von Objektiven, und nun frage ich dich, was ist denn ein Pflichtkauf? Ich habe das Standard 14 bis 42, dann das 40 bis 150 und seit einer Woche das 45-1.8. Danke, und mir würde es auch reichen, wenn ihr in den nächsten Folgen darüber redet.
Genau, hat er mir nämlich auf Facebook geschrieben.
Ja, das, klar, da haben wir jetzt natürlich exakt die Liste, wo wir ganz genau draufstehen haben, welches Objektiv man sich für welche Kamera kaufen muss.
Ja, es gibt nämlich für jede Kamera genau ein Objektiv, das man braucht, und alles andere ist sowieso Quatsch. Stimmt natürlich nicht, ne?
Das war jetzt Quatsch.
Natürlich war das Quatsch. Wenn er sagt, er hat ein, also ihr wisst es, Olympus OMD E10, das ist ein Micro Four Thirds. Micro Four Thirds hat den Crop Faktor 2. Das heißt, um ein Kleinbildäquivalent zu bekommen, müsst ihr einfach die Angaben mit 2 multiplizieren. Also ein 14 bis 42 ist halt an 28 bis 84, also ja, sagen wir mal Gruppen 85 und so weiter und so fort. Und ich glaube, Felix, was du da hast, ist eigentlich schon eine verdammt gute Ausstattung. Also grundsätzlich würde ich dir empfehlen, damit überhaupt erstmal wirklich zu machen. Geh wirklich los und mach erstmal Fotos. Du hast da vom gemäßigten Weit, na gut, 14 mm am Crop, das ist schon sehr weitwinklig, so ein 24, das ist schon geil. Bis hin zum Tele, ne, 150 mm, sprich 300 mm äquivalent, da hast du eigentlich hast du da alles abgedeckt. Mach damit erstmal Fotos, versuch erstmal rauszufinden, was du fotografieren willst, wie du das fotografieren kannst mit dem Equipment, was du hast. Da hast du eigentlich kaum noch Wünsche übrig. Wenn du trotzdem unbedingt noch Geld hast, was du loswerden möchtest, dann gibt es natürlich so ein paar grundsätzliche Tipps aus meiner ganz persönlichen Sicht auf dieses System. Ich hatte ja jetzt ein paar Objektive und Bodies hier von Olympus, die konnte ich ja testen. Könnt ihr übrigens nachlesen, ne? foto.ensonic.de, da findet ihr die Beiträge. Wir können die auch nochmal verlinken, ich kann mal die Links raussuchen. Lichtstärke kann ich dir empfehlen. Also du hast dir jetzt ein 45-1.8 geholt, sehr, sehr geil. Entspricht so vom Bildwinkel her meinem 85er 1.8 ungefähr. Hat natürlich nicht so starkes Freistellungspotenzial, das ist klar, das ist durch den Crop bedingt. Du hast halt nur 45 mm und eben keine 85 oder 90. Aber damit ist trotzdem richtig geiles Porträtfotografieren möglich. Habe ich auch einige tolle Aufnahmen mitgemacht mit dem 45er, also schnall dir das mal ruhig drauf. Das ist sehr geil. Wenn es ein bisschen mehr sein soll, dann gibt es einen tollen Link, hennyguards.com. Da gibt es eine tolle Übersicht über Objektive für Micro Four Thirds von verschiedenen Herstellern mit entsprechenden Suchmasken, wo man sagen kann, ich will jetzt aber noch offenblendiger arbeiten, also zum Beispiel Blende 0,9 oder sowas haben. Da gibt es dann aber meines Wissens keine Autofokus-Objektive mehr, sondern manuell. Ist aber bei der Olympus auch kein Problem mit diesem Focus-Peaking. Ist natürlich alles nicht so ganz billig, ne? Also da muss man schon mal ein bisschen Geld für in die Hand nehmen. Ansonsten, wenn du unbedingt was machen willst, empfehle ich dir durchaus noch eine Festbrennweite, 25 mm 1.8, fand ich sehr toll. Entspricht halt so diesem klassischen 50 mm im Kleinbild. Das ist, ja, finde ich, das gehört einfach in die Fototasche. Das Ding ist einfach unglaublich klein, unglaublich leicht und ja, kann man tolle Aufnahmen mitmachen. Und was ich jetzt bei dem letzten Test mit im Koffer hatte, war was sehr, sehr cremiges. Das war das 12 bis 40 mm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überlappend mit dem 14 bis 42, was du hast. Von daher musst du überlegen, ob das jetzt für dich taugt. Das 12 bis 14 mm durchgängig Blende 2.8. Das ist so ein Pro-Objektiv. Das Ding ist schon für Micro Four Thirds ziemlich groß und ziemlich schwer. Das ist schon
was. Das ist quasi der ganze Vorteil wieder im Arsch, oder?
Ja, aber das Ding ist halt trotzdem geil, weil du kommst bis auf 20 cm an deine Objekte ran, ans Motiv. Das ist also schon, geht schon in Richtung Makro. Und ja, Blende 2.8 macht viel Spaß. Also da kannst du auch einigermaßen mit freistellen. Also wenn du auf 40 mm gehst, so in den Porträtbereich, hast du auch schon eine angenehme Freistellung dabei. Also das Ding hatte ich relativ häufig drauf auf der EM1, die ich hier hatte. Das wäre so eine Empfehlung. Ist halt nicht ganz billig, von daher musst du überlegen, weil den Brennweitenbereich hast du im Grunde genommen schon. Ja, das wäre jetzt wirklich so Tüpfelchen auf dem I. Aber ich sag's nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Du hast da 3 Objektive, lass es dabei, mach erstmal. Ja, und dann guck mal, was dir fehlt. Wenn du noch mehr Brennweite brauchst, dann holst du dir halt hier so einen 75 oder 70 bis 300. Da kommst du nochmal richtig nah ran, aber musst du gucken, ob du das überhaupt brauchst. Ja. Ich fand's cool, auf der Weide an die Pferde rankommen oder am See an die Segelboote rankommen und so. Das fand ich schon sehr geil. Aber wie gesagt, leg erstmal los, mach Fotos und vor allen Dingen zeig mal Fotos. Ja? Verlink mal was irgendwie. Hier, geh mal in die Shownotes hier, happyshooting.de, Folge 380. Und dann verlink mal. Vielleicht hast du ja irgendwie ein 500px oder Flickr-Account oder irgendwas, wo du jetzt Fotos reinstellst, die du damit gemacht hast. Dann verlink das doch mal. Okay.
Okay.
Okay. Princess P.
Princess P schickt uns. Warte mal, jetzt muss ich das ja noch öffnen.
Habe ich es jetzt richtig geschrieben?
Hallo, Happy Shooter. Vielen Dank für die vielen Infos, Tipps und Tricks im Podcast. Jede Woche immer wieder gut. Weiter so. Dankeschön. Bitteschön. Hier ein Link zu den Kursunterlagen eines Fotokurses in Stanford mit Theorie und Aufgaben. Im Artikel, alles ist Englisch. Gut. Auf jeden Fall mal ein anderer Weg für sich selbst, neue Wege zur Fotografie zu entdecken. Auf die an dieser Stelle übliche Lobhudelei verzichte ich diesmal. Wir wissen ja alle, was wir an euch haben. Viele Grüße, Princess P. Ja, Stanford. Stanford University hat immer wieder ganz gute öffentliche Angebote. Die machen ja auch so diverses Zeug über iTunes U und so weiter. Und ja, hier gibt's eben den Kurs bei Stanford. Digital Photography CS178 Spring 2011. Also der ist schon ein paar Jahre alt, aber das sollte...
Ja, das Thema wird ja nicht alt.
Nicht wirklich ein Problem sein. Da gibt's eine Beschreibung, eine Outline, die besten Fotos, diverse Applets, mit denen man so Sachen ausprobieren kann und dann eben die Assignments und so weiter. Also das Material zu diesem Kurs dazu. Wir verlinken das einfach mal. Das ist ein Artikel in der Frankfurter Allgemein, die das so ein bisschen erklärt erstmal. Und dann...
Genau, von dort aus kann man weiter hüpfen, ne?
Könnt ihr von dort aus weitergehen. Stanford Fotokurs.
Habe ich jetzt auch mit D geschrieben, gut, ne? Wobei ein T ist ja dritten, ne?
Stanford.
Ja, wie auch immer. Der Martin hat eine ganz interessante Frage geschickt. Auch eine sehr, sehr lange E-Mail. Ich habe die mal ein bisschen zusammengekürzt. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Ich bin vor circa 2 Monaten auf euren Podcast gestoßen und fand ihn direkt toll. Ich mag eure lockere und unverkrampfte Art, mit der ihr euch über verschiedenste Themen aus dem Bereich Fotografie unterhaltet. Macht bitte weiter so, einfach klasse. Das hätte man kürzen können, aber ich finde das so toll. Ich muss das mal vorlesen.
Die Lobhudelei liest du gerne vor.
Natürlich. Da dürft ihr gerne mehr von schicken. Hudelslob. Das baut einen nach einem stressigen Tag einfach auf sowas. Gut. Aber weiter im Text. Ich habe mal eine Frage an euch. Könnt ihr vielleicht mal in einem eurer Podcast über ein paar, könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen, wie auch jemand, der Fotos aus immer der gleichen Sichthöhe machen muss? Ich bin Rollstuhlfahrer und kann mich da beim Fotografieren nicht hinhocken, hinknien oder gar hinlegen, um mal die Perspektive zu wechseln. Auch mit dieser Einschränkung abwechslungsreiche und interessante Bilder machen kann. Er schreibt dann, denselben Bildausschnitt mit unterschiedlichen Brennweiten ablichten ist ja eine Möglichkeit, aber ihr habt ja sicherlich noch weit mehr gute Ideen. Die Gebiete, die mich bisher am meisten faszinieren, sind Porträts und Landschaften. Vielleicht habt ihr noch ein paar nützliche Tipps für mich oder andere Rollstuhlfahrer, / körperlich Behinderte, die in die Fotografie als Hobby einsteigen oder noch einsteigen wollen. Für mich zum Beispiel, für mich persönlich spielt zum Beispiel hinein, dass ich behinderungsbedingte Probleme mit der Feinmotorik habe. Das heißt, mir fällt es zum Beispiel recht schwer, den Auslöser einer Nikon D90 zwecks Autofokussierung nur halb herunterzudrücken. Daher experimentiere ich im Moment damit, das Auslösen des Autofokus auf die AEL-Taste zu legen, damit ich eben den Auslöser nicht mehr halb runterdrücken muss, um zu fokussieren. Bin schon gespannt auf euer Feedback bzw. das Feedback der Hörer. Herzliche Grüße, Martin.
Also dann gleich mal sofort erstmal an die Hörer. Folge 380 auf happyshooting.de. Habt ihr da Ideen, dann schreibt es bitte in die Kommentare.
Ja, oder seid ihr in derselben oder ähnlichen Situation und habt da schon tolle Ideen gefunden, dann ab damit in die Kommentare. happyshooting.de 380.
So, aber jetzt erstmal zum Perspektive wechseln.
Ja, da habe ich natürlich also schon ein paar Ideen. Ne?
Mit dem reinen Zoomen hat er recht, das ist nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss, weil was machst du, wenn du von der gleichen Position aus zoomst, du änderst den Bildausschnitt. Also das ist wie ein Crop.
Genau, die Perspektive bleibt ja gleich.
Genau. Das funktioniert also so schon mal nur bedingt. Ja, dann kannst du natürlich im Rollstuhl zumindest auf der Ebene hin und her rollen. Also du kannst schon ein Stück weit die Perspektive ändern, aber du bist natürlich extrem eingeschränkt, das ist schon richtig. Mhm. Aber du musst ja die Kamera nicht immer vorm Auge haben, oder?
Richtig. Achso, soll also, ich weitererzählen?
Also ich wollte dir jetzt den Ball zuspielen.
Ja, natürlich.
Du kannst mir den dann wieder zurückspielen.
Ja, es ist gerade runtergefallen, aber das passiert im Alter schon mal. Ja, und zwar, ich glaube, das war in dem gekürzten Teil, er hatte auch sein Equipment aufgezählt und dabei war auch ein Einbeinstativ. Das heißt, das hat der Martin schon und da war eine Idee, wenn man jetzt an sein Einbeinstativ die Kamera macht, dann kann man die ja auch zum Beispiel über Kopf halten und dann auch sehr bodennah bringen. Und jetzt kann man entweder mit einem Timer arbeiten, also mit einem Zeitauslöser, dann hast du 10 Sekunden Zeit, die Kamera auf Bodennähe zu bringen. Und hast dann zwar ein Überkopffoto, aber das spielt ja keine Rolle, das kann man ja hinterher wieder drehen. Und die Kamera stellt dann selber scharf, löst auch selber aus. Oder du sagst eben manuellen Fokus, das heißt, du suchst den Fokus vorher und nimmst dann die Kamera runter. Das ist so ein bisschen das Äquivalent von dem, was ich mache, wenn ich einen matschigen Boden habe. Ich kann dann zwar noch in die Hocke gehen, aber mich natürlich nicht jetzt auf den Boden werfen, um wirklich bodennah über die Grashalme hinüber. Also könnte ich schon, aber dann ist die Jacke dreckig. Das mache ich nur, wenn es trocken ist, dann lege ich mich auch mal hin. Aber ich nehme dann ja einfach die Kamera vom Auge und halte die einfach mit beiden Händen runter bis an den Boden. Und das könntest du natürlich mit dem Einbeinstativ schaffen. Da sind natürlich unter Umständen ein paar mehr Aufnahmen erforderlich, weil man nicht genau sieht, was man tut. Nikon D90 hat, glaube ich, ein Live-View, aber kein Schwenkdisplay. Das heißt, das wird man nicht unbedingt sehen können, was man da tut.
Dafür gibt es aber möglicherweise diesen Spiegel, den man dran kleben kann.
Das wäre also eine Idee.
Es gibt so einen so 19, also 45-Grad-Spiegel, wo man dann,
ja.
den man dran machen, den man dann auch so in verschiedenen Winkeln einstellen kann. Das heißt, damit könnte man möglicherweise auch bei einer D90 was sehen, ja.
Das ist eine Möglichkeit und es gibt ja nicht nur Fernauslöser, also wenn man jetzt keinen Timer nimmt, dann nimmst du halt einen Fernauslöser, dann kannst du am Fernauslöser den Knopf drücken, um das Foto zu machen, dann kannst du auch mehrere hintereinander machen und dabei immer ein bisschen das Einbein schwenken, drehen, kippen und so weter und hast dann, was weiß ich mal, 10 verschiedene Fotos mit leicht geänderten Blickwinkeln und dann wird schon eins davon passen. Also nichts anderes mache ich dann ja auch.
Das ist auch das Äquivalent dazu wäre, wenn ich irgendwie Street mache und aus dem Handgelenk schieße.
Ja, genau.
Das Interessante ist, dabei kommen ja durchaus auch mal Perspektiven, Kompositionen raus, die man so nie gemacht hätte und die ganz interessant sind. Also ich habe da schon ganz oft Sachen rausbekommen durch den Zufall, wo ich hinterher gesagt habe, boah, hey, ja, das gefällt mir.
Natürlich. Und es gibt natürlich auch Fernauslöser, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das für die Nikon D90 gilt, aber es gibt ja solche Fernauslöser, die auch ein Live-Bild mit übertragen. Das schließt man dann an die Kamera an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es technisch funktioniert. Wir hatten sowas mal, ich glaube, du hast sowas mal, ne, von Enjoy Your Camera mal ausprobiert mit so einer Bildübertragung.
Ach so, ja, da gibt es natürlich so Dinge, die man anflanschen kann und die dann per Wi-Fi oder sonst was irgendwie das Bild auf ein Handy übertragen.
Genau. Also das
wie gut die sind, also da gab es welche, also dieser
ich weiß nicht
der
mehr,
weiße, wie der weiße Kasten, ich weiß noch genau, wie er aussah, der überträgt tatsächlich ein Live-Bild von deinem Live-View, wenn die Kamera Live-View kann. Mhm. Kann die D90 Live-View? Müsste eigentlich können.
D90 war mal nicht die erste, die Video kann, also die wird genau, ja auch Live-View haben.
Mhm. Gut, also theoretisch müsste es gehen, aber muss man natürlich dann ein externes Gerät noch dazu bauen.
Klar, muss man mal gucken, aber es wäre jetzt eine Option, wenn man nach sowas mal schaut, dass man eben auch, wenn man das nicht mehr vom Auge hat, dass man trotzdem sieht, was man komponiert. Wäre eine Option. Ist übrigens so ein Ding, was die Olympus ja drinne hat, aber jetzt eine neue Kamera kaufen wäre jetzt auch Quatsch. Ja, und natürlich kannst du mit dem Einbein auch eine höhere Perspektive erreichen, wenn du das Ding einfach mal ausfährst und ja, über den Kopf hältst, die Kamera. Ne? Auch da wäre natürlich jetzt dann so ein Live-Bild interessant, aber ansonsten einfach mal abschätzen und zielen, das kann man auch üben.
Wenn das von der Motorik nicht so einfach geht, kann man so ein Monopod, also so ein Einbein, auch tatsächlich am Rollstuhl anflanschen und dann eben in der Höhe wenigstens verstellen.
Ja, oder eben auf der Sitzfläche dann zwischen den Beinen oder sowas abstellen, damit man nicht so hin und her zittert oder sowas. Das kriegt man ja wahrscheinlich schon irgendwie geregelt. Ja, und ansonsten, wie du schon sagst, vielleicht mal festmachen, ne? Nach einer Befestigungsmöglichkeit suchen. Also das wären schon mal die Optionen, die Kamera rauf und runter zu belegen. Zu dem Auslöser fiel mir nur ein, also das, den Fokus auf die hintere Taste legen, finde ich persönlich sowieso eine gute Idee. Und in diesem Fall, wenn die Feinmotorik da ein Problem macht, ist das, schlägt man da gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also das mach ruhig, finde ich genau den richtigen Weg. Alternative wäre, dass man sich einen Fernauslöser bastelt oder mal schaut, ob man jemanden findet, der einem das bastelt. Und zwar sind diese Kabelauslöser eigentlich total simpel. Die haben nämlich 3 Kontakte. Und wenn, also quasi einmal Masse und irgendwie 2 Punkte. Und wenn der eine Kreis geschlossen wird, also Masse und das erste Kabel, dann wird fokussiert. Und wenn das zweite geschlossen wird, dann wird ausgelöst. So oder so ähnlich. Und das wird bei der Nikon genauso sein. Und nun kann man sich natürlich einen Fernauslöser oder so einen Kabelauslöser basteln mit einer Box und 2 großen Tastern. Dann hast du nicht mehr einen Taster mit 2 Druckpunkten, sondern du sagst, okay, wenn ich den linken Knopf drücke, dann fokussiert er und wenn ich den rechten Knopf drücke, dann löse ich aus. Oder man macht sogar Schalter da dran, dass man wirklich einen Schalter nach oben legt, Klick zum Fokussieren und den zweiten dazu nach oben legt, Klick, um das Foto zu machen und dann wieder nach unten. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, einfach so ein Bastelding zu machen. Vielleicht findet sich da jemand, der dir dabei hilft. Ja, nochmal zur Perspektive, was mir da eingefallen ist. Wenn dein Standpunkt dann relativ fix ist, wenn du jetzt auch vernünftig komponieren willst und durch die Kamera schauen willst, dann ist es ja kein Problem, weil du schreibst ja Porträt und Landschaften. Bei Landschaften ist es ein bisschen schwieriger, die kann man nicht so mal eben irgendwo hochheben oder runterschieben. Aber wenn du Porträts fotografierst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dein Model eine andere Perspektive einnehmen zu lassen. Also Beispiel wäre jetzt, das Model kann sich hinhocken oder das Model kann sich auf eine Kiste stellen oder eine kleine Trittleiter oder eine richtige Leiter hochsteigen oder auf eine Mauer gehen, die man irgendwo findet. In den Städten gibt es häufig mal irgendwie so kleine Mauern, kleine Vorsprünge oder so etwas. Oder eine Treppe runtergehen, also Stichwort Unterführung, U-Bahn-Eingänge, Schächte. So etwas, dann stellst du dich oben an die Treppe und fotografierst nach unten. Natürlich bist du immer ein bisschen eingeschränkt, was dann Hintergründe und sowas betrifft, aber warum denn nicht? Also sowas kann man doch einfach mal ausprobieren. Und was man dann natürlich noch machen kann, ist, wo man so sich kreativ austoben kann, ist Belichtungszeiten zum Beispiel. Mit Belichtungszeiten zu spielen, bewusst Langzeitbelichtung zu machen, bewusst das Bild zu verschmieren, also die Kamera zu bewegen bei der Belichtung, Filter davor zu schrauben, also wenn du jetzt eine Chance hast, die Kamera irgendwie am Rollstuhl festzumachen, dass du dann wirklich mal 2 Sekunden belichtest, zur Not eben mit einem Graufilter davor oder mit kreativen Filtern zu arbeiten, sprich mit Farbfiltern zu arbeiten, mit Verzerrungsfiltern, mit Weichzeichnern und. Da gibt es unendlich viele tolle Sachen. Oder sich einfach mal so ein Lensbaby drauf zu schnallen und damit rumzuspielen. Wenn du jetzt motorisch da etwas eingeschränkt nur agieren kannst, dann nimmst du dir so ein Lensbaby Composer. Der bleibt in der Position, wo du ihn hingeschubst hast, halt stehen. Und machst damit mal ein paar Sachen. Also da gibt es mit Sicherheit noch einiges, wie man sich austoben kann. Das waren so die Ideen, die ich spontan hatte. Und jetzt, wenn ihr da draußen sagt, Mensch, da gibt es auch noch die und die Möglichkeit, wieso erzählt er denn
was?
Das nicht?
Ich weiß noch was.
Chris, leg los.
Wenn Martin im Rollstuhl ist, hat er ja vielleicht ab und zu auch mal einen Zivi. Dem die Kamera geben und den dann rumscheuchen.
Ja.
Als also jetzt kletter mal da, werf dich in den Dreck, kletter mal da hoch und mach mal.
Quasi die Kamera schon mal voreinstellen und dann machen lassen.
Genau.
Ne? Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Warum nicht, klar. Ja. Also Martin, lass mal was sehen.
Und Leute, wenn ihr was noch außer dem, was wir jetzt da erzählt haben, wisst oder Ideen habt, rein in die Kommentare happyshooting.de, Folge 380.
Richtig. So, jetzt haben wir das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So, wir machen jetzt mal ein Geräuschrätsel.
Noch eins.
Ja, ich pack das hier mal aus. Da ist so ein Gummiding drum. Mal abmachen. Ah, und es entsteht der von Enjoy Camera hier mir geschickte, zum Testen geschickte Black Rapid Backpack Strap.
Kannst du das zehnmal hintereinander sagen?
Black Rapid Backpack Strap, Black Rapid Backpack. Naja, also wir kennen die Black Rapids, die R-Straps, das sind die Strappen, wo man die Kamera so diagonal um den Körper tut und dann gleitet die Kamera an so einer speziellen Öse, die man unten in den Blitzschuh ins Stativgewinde reinschraubt, gleitet die dann so hoch und runter und dann hängt die so an der Seite und das ist total praktisch. Es sei denn, du hast einen Rucksack auf. Mhm. Also wenn du wandern bist oder so. Also das Problem hatten wir immer im Himalaya, ne? Also da gab es schon auch mal so Leute, die sowas dabei hatten. Und das ist halt irgendwie schwierig, das ist nicht so leicht. Ja, dem trägt jetzt Black Rapid Rechnung, indem sie eine spezielle Rucksackversion hier auf den Markt gebracht haben.
Und eine Rucksackversion.
Eine Rucksackversion, ja. Stell dir einfach mal vor, also dieser Black Rapid Strap ist ja so ein Loop, also so eine.
Eine große Schlaufe.
Eine große, einmal im Kreis rum, ne?
Genau.
Jetzt stell dir einfach mal vor, den Teil, der hinten am Rücken ist, den schnippelst du ab.
Okay.
Und machst dann anstatt dessen einfach oben und unten einen dicken Karabiner dran.
Jetzt habe ich quasi noch einen langen Strappen, der nicht mehr geschlossen ist, aber Karabiner an jeder Seite hat.
Genau, und jetzt machst du einen Karabiner oben an den Rucksackstrappen und das andere unten an den anderen Rucksackstrappen und dann hast du vor dir diagonales Ding, was am Rucksack befestigt ist.
Ah, immer noch diagonal. Also nicht vorne vom Bauch baumeln, sondern immer noch diagonal. Aber, verstehe. Nicht mehr hinten über den Rücken, sondern an den Gurt vom Rucksack.
Du kannst den übrigens natürlich auch vor dem Bauch baumeln lassen. Das geht, indem du halt diese zwei Enden dann links und rechts oben an den
beide oben
Strappen dran machst. Wenn du das möchtest, dann würdest du genau das hinbekommen, was ich mir da auch mal gebastelt habe. Mhm. Oder du brauchst oder hast eben die Diagonale. Das heißt, du hast eben eins links oben an der Schulter und eins rechts unten am Ende vom Rucksack riemen oder umgekehrt. Kannst du also aussuchen, warum du das haben möchtest. Und der Rest ist ein ganz normaler R-Strap, ne? Mit diesen Stoppern oben und unten. Mhm. Das heißt, du kannst diesen Bereich, in dem die Kamera gleitet, kannst du einstellen. Es kommt mit diese standardmäßige Öse, die man dann unten eben an das Stativgewinde macht. Es kommt mit diese Verriegelung über den Karabiner, dass dann das nicht so irgendwie von selber aufgehen kann. Und es kommt mit eine Tüte und es kommt, da ist ja noch was drin. Und es kommt noch ein großer Karabiner mit, dass man da irgendwie da nochmal so irgendwas befestigen kann. Also das ist sehr handlich, sehr klein, verpackt sich gut. Das wäre jetzt tatsächlich für mich eine Lösung, die würde die andere so auf einen Schlag komplett ersetzen und ziemlich gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich mit anfangen soll. Dann kam das Ding und dann ja, ist völlig sinnvoll, wenn man mal so ein bisschen in den Bergen oder sonst wo unterwegs ist mit dem Rucksack auf dem Rücken.
Ist dann aber, wenn ich das richtig verstehe, nur sinnvoll, wenn man den Rucksack auch wirklich längere Zeit trägt, ne? Weil wenn man den dann abnehmen will, muss man ja auch die Karabiner wieder ausklinken, ne?
Naja, du musst halt eben dann einen von denen, also zum Beispiel den oberen, ausklinken und hinterher wieder dran machen. Das ist kein Problem.
Da muss man nur aufpassen, dass dann die Kamera auch nicht, da ist ja ein Stopper wieder dran. Ja gut, aber sie würde trotzdem auf den Boden rutschen dann, ne?
Na gut, du hast ja einen Stopper und du hast ja unten an der Kameraöse hast du ja nochmal einen Karabiner, den du aufmachen kannst, um die Kamera auszuklinken.
Mhm. Na gut, muss man halt, also ich glaube, wenn du jetzt alle 10 Minuten den Rucksack runternimmst, dann ist das eher nicht so praktisch, aber wenn man wirklich mal auf einer Wanderung ist, dann ist das sinnvoll.
Wer tut das denn?
Ja, muss man ja mal gesagt haben. Ich weiß ja nicht, wer da so unterwegs ist.
Wie wanderst du denn
wo? Nee, wandern gar nicht. Ich bin ja eine Zeit lang auf Events unterwegs gewesen und hatte dann mein Equipment im Rucksack. Und da habe ich natürlich schon häufiger den Rucksack mal abgenommen.
Okay, das ist dann wenig sinnvoll. Nee, ich würde sagen, das ist tatsächlich, wenn man mal irgendwie wandert und nicht irgendwie alle. Ja, du hast schon recht, also alle 10 Minuten den Rucksack ab, das wäre, glaube ich, ein bisschen doof.
Das wäre blöd, ja.
Wobei, diesen einen Karabiner, das ist ein Handgriff. Also ich glaube, das ist tatsächlich trotzdem nicht.
Aber ich stelle mir das schon cool vor. Also man wirklich mal, ich überlege gerade, das letzte Mal, als wir irgendwie am Bodensee rumspaziert sind, nur, da waren wir mal wirklich so, na, bestimmt 2 Stunden unterwegs, da hatte ich auch den Rucksack drauf. Da hatte ich aber nur so ein bisschen Verpflegung drin und sowas, ne? Und da hat mich das eigentlich tatsächlich immer genervt. Da hatte ich noch diesen normalen Nackenstrappen. Und wenn du den halt nur über die Schulter hängen willst, da ist ja immer schon der Gurt von dem Rucksack gewesen. Das heißt, er ist einmal vom Rucksackgurt runtergerutscht und dann natürlich bis runter zum Arm, weil so breit sind meine Schultern dann auch nicht, dass da zwei Gurte drauf Platz finden. Und wenn du sie halt über Kreuz gehangen hast, dann war das auch immer blöd, weil auf der anderen Seite ja auch ein Gurt war und dann ist er immer hochgerutscht bis an den Hals ran. Also das war mal sehr unangenehm. Das wäre jetzt tatsächlich die Lösung gewesen.
Cool.
Tja, und
kannst mal sehen.
Und es ist preislich sogar noch interessant. Das Ding kostet nämlich gerade mal 34,99.
Kannst du eigentlich auch nicht meckern, ne?
Kannst du überhaupt nicht meckern. Also, der Black Rapid Backpack Strap bei Enjoy Camera. Und wenn ihr den bestellt und oder irgendwas anderes und ihr wollt da noch ein bisschen was sparen, dann kriegt ihr noch 5% auf die Bestellung, wenn ihr Happy Shooting 2014 als Code eingebt.
Sehr ja, schön.
Dann herzlichen Dankeschön. Dank.
Super.
Terfenschiefe.
Ja, der Axel, der hat uns geschrieben: Hallo ihr Happy Shooter, ich habe vor einigen Tagen durch Zufall euren Podcast entdeckt. Jetzt bin ich dabei, so nach und nach die Podcasts der letzten 2 bis 3 Jahre zu hören. Als jemand, der schon als Kind fotografiert hat, ist mir etwas aufgefallen. Ich bin mit dem Begriff Tiefenschärfe aufgewachsen. Aber häufig wird, auch bei euch, der Begriff Schärfentiefe verwendet. Welcher der Begriffe ist denn richtig? Oder sind beide gleichberechtigt? Oder ist das eine Ost-West-Geschichte? Ich bin Ossi. Mit freundlichen Grüßen, Axel aus Halle, Saale. Halle an der Saale. Ja, es gab mal eine relativ epische Abhandlung darüber mit Hintergrund zum deutschen Sprachgebrauch als solchen. Richtig lang aus einem Buch, das hat mal jemand verlinkt, ich finde das leider nicht mehr wieder. Die kam am Ende zu dem Ergebnis, dass man eigentlich beide Begriffe gleichberechtigt stehen lassen kann. Das war also so ein Konsensbeitrag aus irgendeinem alten Buch von Anno Tuck. Ich habe aber noch eine andere Seite gefunden, und zwar timmermann.tv, da geht es auch um die Schärfentiefe. Schärfentiefe oder Tiefenschärfe, ich zitiere mal von der Seite. Grundlegend gilt es, erst einmal die korrekte Bezeichnung zu bestimmen. Man trifft in aller Regel auf 2 Begriffe, die das gleiche bezeichnen sollen, aber nur einer von ihnen ist korrekt. Zum einen ist es die Schärfentiefe und zum anderen die Tiefenschärfe. Da es um die Tiefenausdehnung der Schärfe geht, ist Schärfentiefe der richtige Ausdruck. Die Eigenschaft wird als zweites genannt. Wenn es um die Dicke einer Wurstscheibe geht, nennt man dieses Jahr auch Scheibendicke und nicht Dickenscheibe. Es handelt sich um die Tiefe des scharf erscheinenden Raumes, also um die Tiefe der Schärfe. Nach den Regeln der deutschen Wortbildung ist dabei Tiefe das Grundwort, Schärfe das Bestimmungswort. Wenn man daraus nun ein Wort bildet, muss es demnach heißen Schärfentiefe und nicht Tiefenschärfe. Im angelsächsischen Sprachraum nennt man es im Übrigen Depth of Field mit DOF abgekürzt. Da haben sie das Problem gar nicht erst. Das ist ja wie die Kontroverse zwischen GIF oder JIF, ne?
Ja. Also, so kommt das, Axel. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, wenn du Tiefenschärfe sagst. Keiner beißt dich dafür. Das passt schon. Ich versuche, Schärfentiefe zu verwenden, weil ich mal gelernt habe, dass das der richtige Begriff sein soll. Inzwischen bin ich da aber auch nicht mehr so dogmatisch. Also.
Es ist doch völlig egal, solange wir alle wissen, was gemeint ist.
Ich sag ja auch Streulichtblende für diesen Kunststoffring, der vor das Objektiv geschraubt wird, um das Streulicht von den Seiten fernzuhalten. Man sagt dazu aber auch Sonnenblende, obwohl das auch funktioniert, wenn man mit Blitzlicht arbeitet. Man sagt dazu auch
Gegenlichtblende,
obwohl das Licht, was von vorne kommt, das Gegenlicht, das soll ja rein.
Das ist der sogenannte Schwarzfilter, die Gegenlichtblende.
Ja, also
auch Objektivdeckel genannt.
Sagen wir mal, die Begrifflichkeiten in der Fotografie sind eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ja, so kann man das sagen.
Sehr schön. Haben wir das auch mal wieder geklärt.
Ja, ist völlig klar alles. Auf einmal ist alles so klar.
Ja. Die Elena hat eine tolle Frage.
Ja, sie schreibt: Lieber Boris, lieber Chris, ich höre jetzt seit einigen Monaten mit größter Freude euren Podcast. Juhu. Ich fotografiere seit ein paar Jahren, bin aber erst vor circa einem Jahr dazu übergegangen, primär Menschen zu knipsen. Meine Models nehme ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und bis jetzt waren die meisten zufrieden mit ihren Resultaten. Nun zu meinem Problem. Bis jetzt war es einfach, gute Fotos von meinen Models zu machen, denn sie waren alle halbwegs gut aussehend. So musste man zwar darauf achten, wie man sie in Szene setzt, aber der Schwierigkeitsgrad war moderat. Ich würde allerdings auch gerne gute Bilder von, in Anführungszeichen problematischeren Models machen können. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wie man zum Beispiel übergewichtige Menschen so in Szene setzen kann, dass sie schlanker wirken oder zumindest nicht unförmig, außer des typischen Bildes von oben? Ich würde mich über alles freuen, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, da es mir eigentlich wichtig ist, dass nicht nur Bilder von dünnen Menschen existieren. Alles Liebe aus Aachen, 321 Happy Shooting, Elena. Mhm. Ja, also ich sag mal, du kannst natürlich aus einem Menschen, der irgendwie 140 Kilo wiegt, kannst du nicht einen 70 Kilo Menschen machen. Das geht nicht. Aber es gibt so Ecken, so wie nennen sie immer, in den Workshops nennen wir sie immer die Problemzonen, wo man schon so ein bisschen was tun kann. Also das ist dann Thema Kinn. Ja, Doppelkinn ist, mögen ja die meisten Leute, dann weiß ich eben nicht auf dem Foto. Und da kannst du zum Beispiel den Kopf ein bisschen nach vorne nehmen, dass der Hals ein bisschen gestreckter wird. Oder leicht schräg von oben, aber nicht so ganz, also so ein Facebook-Avatar, ne? Ausgestreckte Hand von ganz oben, das sieht dann auch nicht wirklich aus, aber so ein bisschen über der Augenlinie zum Beispiel, als Fotograf sich bewegen, wäre so eine Möglichkeit.
Da gibt's ganz, ganz viele Posing-Tipps. Also was ich halt ganz vorweg mal anmerken will an der Stelle ist, halbwegs gut aussehend oder nicht gut aussehend, das gilt nicht, weil gut aussehend ist nicht an dem Gewicht oder am Body Mass Index oder am Körperfettanteil festzumachen, sondern es ist einfach die Ausstrahlung. Und ich will an dieser Stelle mal sagen, dass ich niemanden hässlich finde, wenn ich ihn fotografiere. Das hat was mit Grundeinstellung zu tun. Also,
ja, das hat sie, glaube ich, aber so nicht
gesagt. Nee, ich muss das nur mal an dieser Stelle sagen, weil einige sagen, ah, jetzt habe ich hier einen Fotoauftrag, da soll ich aber jemanden Hässliches fotografieren. Wie mache ich denn, dass der gut aussieht? Schon falsch. Sag den Job ab. Also wenn du so tickst, dann mach's halt nicht. Elena scheint hier anders drauf zu sein, weil sie sagt, sie will ja eben Bilder haben, nicht nur von dünnen Menschen. Natürlich gibt's auch etwas korpulentere Menschen. Und die können trotzdem total süß sein und richtig schick aussehen. Und man muss halt immer gucken, wo ist die Problemzone. Ne? Kinn hast du gerade gesagt, Chris. Gutes Ding. Also ein bisschen den Kopf nach vorne strecken. Aber guck halt nach, wo noch so Problemzonen sind. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eher dickere Arme hat, so gerade die Oma-Arme, dann ist es eine blöde Idee, den so zu fotografieren, dass die Arme am Körper anliegen.
Oder verschränkt sind oder
ja, so. Ja, das ist dann ganz blöd. Also eine coole Pose mit verschränkten Armen oder sowas, das macht die Arme ja noch dicker. Also du musst dir immer die einzelne Problemzone raussuchen. Wenn die Beine dick sind, sind überschlagene Beine vielleicht nicht so clever, ne? Weil dann der Oberschenkel dicker wird, weil der natürlich dann noch auf dem anderen Oberschenkel aufliegt und sowas. Bei den Armen versucht dann halt eben eine Pose zu finden, dass die Arme nicht am Körper sind. Also lass sie was machen, lass sie sich durch die Haare fahren oder irgendwo hinzeigen, etwas aufheben oder etwas ausstrecken. Solche Geschichten. Was auch gut geht, ist Licht. Also arbeite viel mit Licht, schau dir mal Licht an, mach das Foto nicht, also das, was normalerweise ein tolles Porträtlicht ist, ist ja so bedeckter Himmel, alles ist schön gleichmäßig beleuchtet, wenn du dann noch irgendwie eine Wand findest oder sowas, dass du so eine leichte Abschattierung hast, dass du so ein bisschen Lichtführung hast, das ist normalerweise richtig tolles Porträtlicht. Wenn du jetzt aber sagst, okay, derjenige sieht jetzt aber nur mal ein bisschen breiter aus und hat ein runderes Gesicht und das will ich jetzt aber vielleicht ein bisschen kaschieren oder ein bisschen hübscher aussehen lassen, dann versuch mit größeren Kontrastunterschieden zu arbeiten und leuchte nicht frontal ins Gesicht, sondern leuchte von der Kamera entfernten Seite aufs Gesicht. Damit kannst du das Gesicht schlanker aussehen lassen, weil einfach weniger vom Gesicht ausgeleuchtet wird. Also guck dir da mal die Licht- und die Schattenführung an, probier da mal verschiedene Lichtrichtungen und da wirst du ganz erstaunliche Ergebnisse feststellen können. Und. Wenn alle Stricke reißen, dann kannst du immer noch weglassen. Also es spricht ja nichts dagegen, auch mal zu croppen. Wer sagt denn, dass immer die ganze Person zu sehen sein muss? Lass sie vor einer Tür hervorgucken oder vor einer Säule oder sowas. Man muss ja nicht den ganzen Körper zeigen, reicht ja, wenn man ein Stück davon sieht. Dadurch kann man eine ganze Menge kaschieren, ohne dass man lügt, sondern man lässt einfach weg, nimm einen engeren Crop, mach einen engeren Ausschnitt. Wenn jetzt, was weiß ich, wenn es nur mal um die Hüfte rum ganz extrem breit wird oder ganz extreme Rettungsringe drauf sind und das kleine Schwarze super sexy, das kommt dann halt nicht, jedenfalls nicht so, wie wir das in unserem normalen in unserem westeuropäischen Gebrauch uns so vorstellen, ja, dann crop doch einfach enger, dann mach doch einfach Kopf und bis an die Brust dran ein Porträt, so in diesem Bereich Kopf-Schulter-Porträt und schneide halt entsprechend weg, mach Teilaufnahmen, mach Details und solche Geschichten. Also da findet man schon so ein paar Möglichkeiten. Ich hoffe, da konnten wir jetzt ein paar Anregungen geben in diese Richtung.
Ja.
Ja, kann man mal machen. Findet man, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen googelt, unter dem Stichwort Plus Size, da gibt es dann auch einige Bilder zu finden oder auch Ideen noch von anderen Fotografen. Ruhig mal abschauen bei solchen Geschichten. Wenn du, ne? Da kann man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, aber das sind ja, so ein paar
grundsätzliche Dinge. Das sind ja Dinge, die wir gar nicht mal unbedingt jetzt auf irgendeinen Gewichtsbereich festmachen müssen, sondern das sind halt Sachen, die allgemein auch immer ganz gut funktionieren. Also
ach, absolut. Du kannst total schlanke Leute haben, die haben aber nun mal einen mächtigen Oberschenkel. Ja. Da muss man dann schon überlegen, ob es jetzt das Ganzkörperporträt aus dieser Perspektive sein muss oder ob man da nicht was anderes macht. Na, also die Leute kennen sich schon so, aber in der Regel, also viele, die ich so kenne, die sind auch völlig zufrieden mit sich und ihrem Körper. Die sind, das sind eben auch gerade diese schönen Menschen, die einfach mit sich selbst auch im Reinen sind. Das ist völlig egal, wie die optisch aussehen. Die sind einfach richtig dufte. Und die haben auch überhaupt gar kein Problem damit und finden das auch richtig toll. Es gibt halt immer so Sachen, es ist halt immer schade, die Leute wissen, dass sie nicht irgendeinem, ja, von wem auch immer erstellten Schönheitsideal entsprechen, von irgendwelchen Modezeitschriften oder sowas. Das wissen sie, wollen aber, wenn sie auf irgendwelchen besonderen Anlässen sind, möglichst doch dahin kommen. Das ist halt irgendwie das, was denen so verkauft wird. Und dann wollen sie natürlich eben, dass man Fotos von ihnen macht, wo sie halt ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, modisch aussehen. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber ja, mit ein paar Tricks, wie gesagt, gegebenenfalls ein bisschen was croppen und eben aufpassen, dass die Problemzonen nicht noch betont werden im Bild, sondern dass man dann eine Pose findet, wo das halt kaschiert wird. Dann kann das schon funktionieren.
So, kommen wir mal zum Christian.
Der Christian.
Der Christian schreibt, hallo C und B. Mal wieder neu. Tolle Sendung. Ich habe damals die Folgen bis ca. 150 gehört und bin dann aus Zeitgründen davon abgekommen. Höre seit einer Weile wieder und taste mich langsam zurück. Bin gerade bei Folge 322. So, da meine Bridge Kodika. Was? Kodika?
Bridge Kodika. Minolta Kodika,
Dimash. Minolta D Image A2. Langsam den
Konica
Geist.
Wahrscheinlich.
Ach, Konica wahrscheinlich, genau. Langsam den Geist aufgibt. Und nach über 10 Jahren kann es ja mal eine neue werden, habe ich mir eine Canon 700D gekauft. In der erwähnten Folge 322 ging es mal wieder um Sensorreinigung. Die Kamera, also die 700D, hat ja eine Sensorreinigungsfunktion bei jedem Ein- und Ausschalten. Meine Frage, taugt die was? Würde mich freuen, von euch zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Schattenwolf, 321 Happy Shooting.
Tja.
Ja, tut ja sie. Die taugt was. Tut sie. Also das ist so, ne, da kommt so eine kleine Düse und macht da so Reinigungsflüssigkeit, dann kommt so ein Scheibenwischer, so
das stimmt gar nicht.
Nein.
Der Chris lügt, weil eigentlich ist da in der Kamera, deswegen kosten die auch ein bisschen mehr, da sind speziell gezüchtete Minions drin und die haben die Aufgabe, bei jedem Einschalten mit einem frischen Mikrofasertuch einmal über den Sensor zu putzen. Und in manchen Kameras hat man das schon gesehen, wenn man da genauer hinschaut, in diesen Highspeed-Aufnahmen, dass die dieses Mikrofasertuch an ihrem Hintern festgemacht haben, dann rutschen die mit ihrem Hinterteil über den Sensor rüber.
Ah, ja, ja.
Es gibt jetzt einen Kinofilm mit den Minions, hast du gesehen?
Wovon träumst du nachts? Ah, Minions, Banane?
Banane.
Banane. Das funktioniert so. Jetzt mal ganz ernst, ne?
Ja.
Das ist also, der Sensor liegt ja nicht nackig in der Kamera, sondern, wenn wir schon von Hintern reden, ne, sondern der hat ja vor sich so eine Glasscheibe, also so ein Paket von vielen Scheiben, also so Filterzeug und so. Das braucht er, damit er gut funktionieren kann. Und das schützt den auch. Und wenn Staub auf dem Sensor liegt, dann liegt er eben nicht auf dem Sensor, sondern vorne auf diesem Filterpaket drauf. So. Und dann sind die irgendwann mal auf die Idee gekommen, diese Hersteller, wie wäre es denn, wenn wir dieses Glaspaket da vorne mal schütteln? Mhm. Und genau das tun sie. Also sie gehen her und haben dann so Piezo-Elemente angebracht und dann wird das hochfrequent, so ultraschallmäßig, mal eben so richtig schnell geschüttelt. Und dann fällt zumindest das meiste, was da an Staub dran ist, auch ab. Da hilft dann übrigens auch dabei, dass diese Sensoren dann, ich glaube, so eine Fluoridbeschichtung haben oder Fluorbeschichtung oder schlag mich tot. Also irgendwas, was den dann noch weniger klebrig macht. Also dass dann Sachen nicht so leicht dran haften können. Ja, und die fallen dann tatsächlich ab und sind weg. Es gibt Kameras, aber frag mich jetzt nicht welche, die dann tatsächlich im Spiegelkasten noch so ein oder in diesem Kasten, also bei den Spiegellosen gibt's ja keinen Spiegel mehr, aber in dieser Höhle drin quasi noch irgendwo am Rand noch so ein Klebeband haben, dass dann, wenn was runterfällt, das auch da festklebt. Weiß ich jetzt nicht, ob das viele machen oder nicht, aber das Wackeln funktioniert, es sei denn, du hast tatsächlich was Hartnäckiges drauf. Also es kann schon mal sein, dass da ja so im Frühjahr so Pollen klebriger drauf ist. Also da würde ich dann auf der Obstwiese würde ich im Frühjahr versuchen, vielleicht kein Objektiv zu wechseln. Sonst hast du irgendwie so kleine Flecken drauf, die du dann auch nicht mehr wirklich runterkriegst, ohne sie dann wirklich zu reinigen oder reinigen zu lassen.
Da spreche ich aus Erfahrung.
Welche Folge müssen wir da anhören? Ist schon ein Weilchen her.
Ist schon eine Weile her, ja.
Ja, man kann sich dann den Sensor auch kaputt reinigen.
Der war ja nicht kaputt.
Ja, aber er ziemlich übel verschmiert.
Er war quasi unbrauchbar. Vor der Reinigung zumindest. Ja, ja. Nee, also das ist schon gut. So eine automatische Reinigung. Also kann man, glaube ich, auch gar nicht abschalten. Wenn doch, lass es ruhig aktiviert, passt schon.
Ja, braucht doch nicht viel Strom, also das ist alles.
Und ob das was taugt, siehst du daran, wenn du einfach mal die Blende schließt und gegen was Helles fotografierst, also mach mal ein Foto mit Blende 22 und dann zoomst du mal ran und dann wirst du irgendwo dunkle Flecken sehen und irgendwann siehst du auch mal richtig dicke dunkle Flecken, das sind dann solche festklebenden Pollen, die dann auch nicht mehr abgeschüttelt werden oder richtig dickes Staubkorn, da ist dann vielleicht mal eine Reinigung fällig, aber solange du da nichts wirklich Störendes siehst, passt das schon alles? Ja, ja. Der Benjamin.
Benjamin hat uns einen Link geschickt.
Ja, moin ihr beiden. Habe eben zufällig folgende Show bei Vice gefunden. Ja, Take It or Leave It with Bruce Gilden.
New Yorker Fotograf Bruce Gilden.
Ja, das ist der mit voll in die Fresse blitzen so auf der Straße.
Der ist ziemlich radikal, ja. Der wird jetzt ein bisschen älter und ein bisschen ruhiger, aber ist immer noch ziemlich,
jo,
ziemlich heftig.
Aber ziemlich guter.
Er geht vor allem auch ziemlich hart ins Gebet mit in so einem Fotoreview und dazu hat uns der Benjamin einen Link geschickt. Take it or leave it.
Jo, und da kritisiert und kommentiert er Bilder anderer, in Klammern noch unbekannterer Fotografen. Fand ich ganz interessant, wie fast immer, wenn mir ein Fotograf erklärt, warum er ein Bild mag oder auch nicht. Mehr wollte ich auch gar nicht loswerden. Immer weiter so 3-1 Foto, Benni.
Ja, das ist, der geht tatsächlich mal ziemlich, also. Ja, schön. Wo kam das denn jetzt her?
Das muss jetzt einfach sein.
Ja, also, der Herr Gilden, ne, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Also überhaupt kein Blatt vor den Mund. Der kann gar nicht Blatt vor den Mund nehmen. Der
ist nicht so gebaut.
Also diese Videos, die sind schon ein bisschen, sind schon ein paar Jahre alt, aber immer noch sehr, sehr, so, das habe ich jetzt hier nur auf dem Kopfhörer. Geht da doch sehr hart ins Gericht, aber sehr fair, muss ich sagen. Also ich habe die schon länger mal gesehen und das ist schon ziemlich echt, was der da tut.
Ich glaube, ich kenne die noch gar nicht. Muss ich mal gucken.
Also guckt es euch mal an, das ist schon echt Gilden.
Zitat aus dem Chat übrigens von Sniffler. Er hat doch auf dem Thumbnail vom linken Video fast ein Blatt vorm Mund.
Ein Fotoblatt.
Ja, da schafft er es aber drüber zu sprechen, glaube ich. Schön, schön. Schöner Tipp. Wollen wir mal in die Medien gucken?
Ob wir da wollen was wir, haben? Sollen wir, machen wir.
Da hat auf Twitter der Krim einen HS-Tipp. Bei Terrashop gibt es gerade DVD und Blu-ray der Reihe National Geographic on Location für 3,99 bzw. 4,99. Terrashop.de. Da dann eine Suche. Vielleicht können wir den Link mal mit in die Shownotes packen. Warte mal. Hast du den? Siehst du den Tweet?
Nee, Terra.
Dann kopiere ich das mal gerade. Moment. Ich schreibe das mal hier in unser Notebook rein. Da ist ein Link. Achso, das ist ein gekürzter TCO. Naja, wenn du den klickst, geht er auf.
Mach doch einfach.
Soll ich mal machen?
Ja, du schmeiß ihn mal da rein und dann mache ich ihn auf. Und packe ihn in die Shownotes.
Da ist er.
Ja, geht doch.
Sehr schön. Ja, cooler Tipp. National Geographic on Location. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Kann man bestimmt mal empfehlen. So, dann hat der Föfel.
Der was?
Föfelmeier. P-H-O-E-F-E-L Meier. Föfelmeier. Habt ihr Empfehlungen für Handschuhe zum Fotografieren oder andere Praxistipps für die kalte Jahreszeit oder Islandurlaube? Ja und nein. Mein ganz persönliches Problem ist, dass ich sehr schnell und sehr oft sehr kalte Finger habe. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Ich rauche nicht. Ich bewege mich eigentlich inzwischen wirklich viel. Aber ich habe halt einfach kalte Hände und da helfen bei mir auch fast die besten Handschuhe nicht. Was ich aber mal ausprobiert hatte von Enjoy Your Camera, hatten wir das mal. Und zwar sind das solche Fäustlinge, also Fausthandschuhe, wo man den vorderen Teil dann wegklappen kann. Der ist so mit so einem Klett, glaube ich, befestigt gewesen. Und ja, dann kannst du die eben so tragen, wenn es draußen kalt ist, weil so ein Fausthandschuh, finde ich, wärmt besser als Fingerhandschuhe. Und wenn du dann aber eben doch mal fotografieren willst, dann konntest du einfach das Teil kurz wegklappen. Das wurde so zurück auf den Handrücken geklappt und da befestigt. Dann kannst du die Kamera eben bedienen, weil wenn man jetzt nicht stundenlang die Kamera da in der Hand hält, dann geht das. Und dann einfach wieder drüber klappen. Das fand ich ganz cool. Hat auch ganz gut funktioniert. Ansonsten habe ich, wo habe ich sie denn? Hier habe ich so Handschuhe. Nee, das sind sie nicht. Da ist so ein Silberfaden mit drin. Die heißen irgendwas mit NG, glaube ich. Und damit kann man eben auch noch seine Touch-Displays, zum Beispiel vom iPhone oder eben von den modernen Kameras bedienen, wenn man dann On-Display-Bedienung machen will. Was sonst so mit Lederhandschuhen oder sowas nicht funktioniert. Und vielleicht hat Chris ja noch einen Tipp für Islandurlaub, weil ich glaube, da ist ein bisschen frischer als hier.
Oder ja, Himalaya also oder so. Himalaya, Island, Hokkaido, das Hokkaido war das kälteste bisher. Also ja, wobei Himalaya, na, ist egal. Also ich bin jetzt einer, der, also das ist ja sehr individuell, weil ich bin jetzt jemand, der, ich habe eingebaute Öfen in den Händen. Also ich.
Das ist sehr praktisch. Ja.
Ich friere so ein bisschen und dann fängt mein Körper an zu heizen, sagt dann, das ist kalt, da muss ich dann heizen und heizt der. Was ich gesehen habe, also ich habe auch so ein paar aufklappbare, die haben dann so einzelne Finger und dann klappst du aber so eine Mütze drüber quasi vorne und so einen Deckel, den du aufmachen kannst. Und ich habe auch ganz normale Wollhandschuhe, durch die ich durch meine Kamera bediene. Also das geht schon, das muss man halt ein bisschen üben, aber das funktioniert schon ganz gut. Was ich in Hokkaido gesehen habe, da hat tatsächlich ein Fotograf, also wir hatten dort so chemische Handwärmer dabei, nur so Päckchen, die kann man so im Karton kaufen und dann machst du die auf, so Tüten und wenn da Luft dran kommt, dann fängt das an warm zu werden und das kannst du dann irgendwie in die Hosentasche tun oder sonst was und da gibt's auch welche, die man, die haben dann so eine selbstklebende Seite, die man sich unten in die Schuhe tun kann, sodass die Füße warm bleiben und die machen ein paar Stunden, machen die schon warm. Und da habe ich Fotografen gesehen, die haben diese Teile genommen mit dieser selbstklebenden Seite und haben die so um den Kameragriff drum geklebt. Dann hast du einen gewärmten Kameragriff mit dem kleinen Vorteil, dass die Batterie, die im Kameragriff drin steckt, auch noch ein bisschen gewärmt ist.
Das ist cool.
Das ist also eine Idee. Fand ich ziemlich pfiffig. Es gibt so Heatpacks, heißen die Dinger. Ich mache da mal so einen Fußwärmer, Sohlenwärmer. 30 Paar. Kosten da irgendwie 56 Euro auf Amazon. Also ich kenne jetzt die speziellen Dinger nicht, aber guckt euch die mal an. Warum nicht? Das ist so entlang der Duschhaube, ne? Fußwärmer und Duschhaube.
Ja, und wenn ihr noch einen tollen Tipp habt, was für euch ganz gut funktioniert hat, dann ab nach happyshooting.de, Folge 380. So, dann fragt der FT, ach da, ich habe ja auch die ganzen Namen, der Markus fragt, ihr seid einen Tag zu Fuß unterwegs in New York City, was packt ihr fotomäßig ein? Man will ja gerüstet einfach sein, aber nicht zu viel rumtragen. Du warst
das
schon da, ne?
Das ist doch einfach.
Erzähl mal.
Na gut, das ist ja, also die Frage, die ist natürlich höchst individuell. Also die kann man jetzt nicht irgendwie für alle pauschal beantworten. Ich persönlich, aber das bin halt jetzt ich, ne? Ich nehme meine Vollformatige mit wahrscheinlich und nehme 24 mm drauf und das war's. Und dann noch irgendwie ein paar Karten in die Tasche und vielleicht noch eine Batterie, wobei, nee, da komme ich einen Tag mit aus mit so einer Batterie. Also volle Batterie und das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Und dann ist die Kamera den ganzen Tag in der Hand.
Jo, ich war noch nicht in New York City und wenn man mich da jetzt mal einen Tag aussetzen würde und man will vielleicht auch mal einen engeren Ausschnitt haben, weil so 24 war auch so mein erster Reflex wegen der hohen Gebäude und steilen Perspektiven. Aber ich würde wahrscheinlich hier meinen Allrounder, das 24 bis 105 draufschrauben. Also Canon halt, habe ich halt.
Also das ist, sagen wir mal, wenn du jetzt das gewöhnt bist, mit so einem gewissen Zoom-Range zu arbeiten, dann nimm den halt mit. Also das wäre das 24 bis 105, das wäre so der, wäre so die zweite Wahl dann.
Ist halt so der Klassiker.
Ja.
Bei der Olympus, die ich jetzt hier hätte, hätte ich dieses das 12 bis 40 draufgeschnallt. Auch ein schöner Range. Mhm. Ja, so ist es. Das war's auf Twitter.
Auf up.net haben wir tatsächlich zwei bekommen. Einmal, oder Hausmeister hat sich gemeldet. Wie, wer und wie teuer repariert man sowas? Hab mein Sigma 10 mm geschrottet.
Mm.
Moment, da ist ein Foto dabei. Das muss ich mir kurz anschauen. Oh, das ist, das sieht dann doch sehr defekt aus. Ich vermute, das ist hinten. Ne, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das vorne oder hinten? Siehst du, man sieht schon nicht mehr, ob es vorne oder hinten ist. Ich sag mal, das wirst du wahrscheinlich bei Sigma reparieren lassen müssen. Also mal Sigma direkt fragen, weil da brauchst du ja auch bestimmte Ersatzteile, die es wahrscheinlich gar nicht irgendwo so einfach gibt. Und ob sich das noch lohnt? Ich weiß ja nicht, welches Objektiv das ist. Jo, also er schreibt im Chat, das funktioniert noch, aber der Anschluss ist gerissen.
Hm.
Also das ist tatsächlich wahrscheinlich. Sigma hat doch eine deutsche Niederlassung, da würde ich mal kurz hin, oder vielleicht sogar eine österreichische, würde ich mal hinschreiben und sagen, Leute, hier kaputt, wo reparieren?
Jo.
Die müssen das wissen. Die
kann natürlich sagen, dass sie sagen, machen wir nicht mehr, Neues kostet so viel. Aber Versuch ist es wert. Ich wüsste sonst auch nicht, wer sowas heile macht.
So, und Nonswimmer auf up.net fragt, gibt es einen Unterschied in den Funktionen zwischen dem CD Lightroom 5, also das, was man quasi in der Box kauft, und dem aktuellen Abo Lightroom CC, also von der Creative Cloud. Die Online-Funktionen und Lightroom Mobil wären mir egal. Vielen Dank, Mike.
Meines Wissens nicht.
Die müssten ziemlich identisch sein.
Jupp.
Brauchst halt für diese anderen Funktionen diese Creative Cloud. Aber ansonsten...
Das wird die ganz normale Download-Version auch sein, weil man muss das ja nicht auf CD kaufen. Man kann das auch als Download kaufen. Wobei CD in der Regel in Deutschland sogar noch ein paar Euro günstiger ist. Irgendwas mit Versteuerung hat das zu tun. Und da wird in der Creative Cloud wird genau diese Download-Version drin sein. Also mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass es anders sei. Haben wir was bei Google Plus?
Nee, das ist ziemlich leer.
Erstaunlich. Aber
ja, ja.
Wir haben zwei bei Facebook. Und zwar, nee, die Übersetzung wollte ich mir nicht anzeigen lassen, das ist schon Deutsch. So, der Lukas hat geschrieben, hallo Happy Shooter, ich fotografiere nun seit gut anderthalb Jahren und habe angefangen, die Einstellungen wie ISO, Blende und Verschlusszeit manuell einzustellen. Sehr schön. Ich höre euren Podcast seit einem Dreivierteljahr und frage mich, da ihr ihn öfter erwähnt, was der Weißabgleich eigentlich macht und wie ich die Einstellung für diesen wähle. Gibt es da auch individuelle Werte oder nur das, was die Kamera vorgibt? Vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Stunden und danke schon mal für die Antwort. 3, 2, 1, Happy Shooting. Tja, der Weißabgleich sorgt dafür, dass in deinem Bild alles, was eigentlich neutral grau sein sollte, auch hinterher im Bild tatsächlich neutral grau ist und keinen Farbstich hat. Also nicht dann bläulich, gelblich, grünlich, magenta, farblich oder irgendwas aus den Kombinationen wird. Was dazu führt, dass eben gelbes auch wirklich gelb ist, grünes wirklich grün ist und rotes wirklich rot ist. Ein blauer Himmel auch wirklich blau ist und so weiter und so fort. Der automatische Weißabgleich macht da einen ziemlich guten Job in normalen Bedingungen. Der kann aber auch in extremen Bedingungen oder in besonderen Bedingungen komplett aus dem Ruder fallen. So ein beliebtes Beispiel ist immer mal die Hörerin, die Produkte fotografiert hatte auf einer grünen Babydecke. Und der Weißabgleich hat sich gesagt, ach prima, dann mache ich doch mal einen Weißabgleich auf grün. Das soll bestimmt neutral sein. Und hat dann einfach mal das Grün zu Grau gemacht. Also hat quasi gegengesteuert mit entsprechend Rot- und Magenta-Anteilen. Und das Spielzeug da drauf war dann völlig aus der Kehr. Sehr lustig. Und dem kann man halt entgegenwirken, indem man den Weißabgleich selber macht. Da schau mal, Lukas, in deiner Kamera. Da gibt es nämlich einen manuellen Weißabgleich. Das in Verbindung mit einer Graukarte ist deine Rettung in vielen Situationen. Die Alternative ist tatsächlich einfach beim ersten Bild in einer bestimmten Lichtumgebung eine Graukarte mal mit zu fotografieren, dann mit RAW zu arbeiten und den Weißabgleich einfach hinterher in einem RAW-Entwickler deiner Wahl zu machen, indem du mit der Pipette auf die Graukarte klickst. Was ansonsten sinnvoll ist, wenn der automatische Weißabgleich dir da einen Streich spielt, das ist gerade so bei Blitzlichtgeschichten gern mal der Fall, dann wählst du einfach ein Preset. Also wenn du in der Sonne arbeitest, dann gehst du halt auf die Sonne. Wenn du im Schatten fotografierst, dann gehst du auf das Schattensymbol und so weiter. Das sind schon ganz gute Näherungen. Ja, und die Dagi hat geschrieben, hallo Boris, hallo Chris, wann gibt's denn mal wieder einen Workshop von euch in München?
Ja, 2015 könnte möglicherweise eventuell, wenn wir alle viel Glück haben, möglicherweise eventuell.
Versprich nicht zu viel.
Ich verspreche nichts. Und wenn dann, frühestens im Herbst. Wenn dann überhaupt frühestens im Herbst.
Ja.
Und es wird also noch rechtzeitig, es wird noch genug Zeit sein, wenn es dann mal irgendwie angekündigt wird.
Aber Dagi hat es ja sogar schon mal bis nach Nordheim geschafft, ne?
Stimmt.
Fand ich richtig klasse, Dagi. War super.
Ja.
Ja, das war's auf Facebook. Damit sind wir durch, ne?
Ich glaube schon.
Prima.
Ja.
Eine neue Aufgabe wird fällig, denn die aktuelle Aufgabe, die läuft nämlich jetzt, Nüsse war das, glaube ich, die läuft jetzt bis zum Donnerstag, wo ihr das hier dann wahrscheinlich hört, am 6.
Also Chat werft uns neue Aufgaben über den Zaun.
Und jetzt brauchen wir eine neue Aufgabe.
Aufgaben. Was ist denn gerade so zeitgemäß? Also der Herbst, die Nüsse haben wir schon. Blätter hatten wir noch nicht. Ich finde Blätter gut.
Blätter?
Es herbstelt.
Zaun, Handschuhaufgabe.
Das Handschuh ist noch zu früh. Das ist ja.
Das nee. Kommt erst noch,
genau. Das kommt ja erst noch.
Wollen wir Singular nehmen? Hatten wir Blatt schon?
Blatt?
Ist einfacher wegen Umlaut und so, weißt du?
Happy Shooting, aber Blätter ist doch viel toller, weil dann kann man doch viel mehr, also dann sind es mehr, weißt du?
Ja, das eine schließt ja auch mehr nicht aus. Aber bevor sie jetzt Blaetta tippen müssen,
lass uns lieber
Blatt nehmen. Also HS Blatt. Gut, machen wir eine neue Aufgabe. Die läuft vom 6.11. bis 20.11. Heißt Blatt. Funktioniert so, ihr geht los, macht bitte ein neues Foto. Grabt nicht in eurem Archiv, nehmt keine alten Fotos. Die filtern wir sowieso raus, sobald wir sie erkennen. Geht los, macht ein neues Foto zum Thema Blatt. Schmeißt das bei Flickr hoch. Schubst es in die Gruppe Happy Shooting. Da gibt es eine Flickr-Gruppe, die heißt Happy Shooting. Da schmeißt er es rein. Nicht die HS-Bilderflut, sondern Happy Shooting. Da gehört es rein. Und das Bild muss den Tag tragen. Diesen Hashtag. Da gibt es richtig Text. Da kann man das reintippen. HS-Blatt. HS-Blatt. Mit Doppel-T. Ja, und dann taucht das hier bei uns in der Suche auf. Und dann nehmt ihr daran teil. Und wir verlosen ja auch immer ganz tolle Sachen. Mal schauen, ne? So soll's sein. Damit kommen wir auch schon zur letzten Amtshandlung, nämlich zum
Amtshandlung.
Zum Geräuschrätsel. Das hört ihr schon im Hintergrund. Hat das was mit Ameisen zu tun?
Mit Ameisen?
Anshandlung?
Anshandlung. Handlung.
So, jetzt kommt gleich die schöne Szene. Achtung. Jo, das hat uns der Andreas geschickt und der schreibt, hallo Boris, hallo Chris, noch ein Geräuschrätsel, eine Zeiss Icon Icoflex Favorit. Es handelt sich um eine zweiäugige Spiegelreflex mit Schachtsucher. Interessant an dem hier fotografierten Exemplar ist die Lichtwerteinstellung. Die Rädchen für Blenden und Zeiteinstellung sind miteinander gekoppelt. Vergrößert man die Blende, so verkürzt man automatisch entsprechend die Zeit. Natürlich lässt sich die Kopplung auch aufheben, um das Verhältnis zu ändern, zu sehen auf dem zweiten Foto. Ein paar Infos zur Kamera gibt's hier, da ein paar Links reingestellt. Viele Grüße, Andreas, 321 Happy Shooting. Ist das schon so ein Vorläufer von dem P-Modus?
Im Prinzip ja, klar, den kannst du mechanisch kannst du den ganz gut realisieren. Krass, die Icoflex geht bis 1934 zurück, aber da gab es ganz viele Modelle und die Favorit ist dann das letzte Modell, glaube ich, von denen. Die wurde dann ab 1957 gebaut und ist so eine zweiäugige, also wie so eine Rolleiflex quasi, halt mit zwei Objektiven, eins zum oben durchgucken durch den Schachtsucher und dann eins, wo unten raus fotografiert wird, und die schießt 6x6 Zentimeter. Also ja, Mittelformat.
Schick, schick.
Cooles Teil. Icoflex.
Ja, dann haben wir es doch geschafft.
Ich glaube ja, wir sind durch.
Unsere kurze Sendung.
Ja, ohne Live-Schluck auf, ne? Also ja. Wenn es mal läuft, läuft's.
Ja. Hast halt so ein leichtes Quantisierungsrauschen, aber alles andere ist echt super.
Ja, du, das...
Da arbeiten wir noch dran.
Da arbeiten wir noch dran. Ja, ja, dann
wünsche ich euch was. Reicht ja, wenn du jetzt Retina am Auge hast, genau. Dann ist es halt von der Stimme jetzt weg. Man kann Retina immer nur an einer Stelle haben.
Das die Auflösung, die muss ja irgendwo herkommen.
Irgendwo muss sie herkommen. Du musst ja durch alle Pixel erstmal durch die Stimme.
Genau. Dann in diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.